Also das war eben so diese Schattenseite eigentlich von meiner ganzen Ernährungsgeschichte. Also so gut es mir anfangs auch ging, so hart haben eigentlich die Nebenwirkungen wieder reingeschossen, sage ich jetzt mal, wenn ich mich angefangen habe, wieder von Fleisch, Milch, Käse, selbst wieder gekochte Lebensmittel, wo man vermeintlich sagt, ey, gesünder kann man sich eigentlich nicht ernähren. Selbst da habe ich schon die brutalsten Nebenwirkungen gehabt. Irgendwie, ich konnte nicht mehr klar denken irgendwie. Ich habe Schmerzen im ganzen Körper gehabt. Ich habe Nasenbluten teilweise bekommen. Also ich habe so viele, ich habe mal auch so auf YouTube, so, ich habe, glaube ich, irgendwie 30, 40 Symptome mal aufgelistet, die ich alle gehabt habe.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Der Mike Bischoff ist heute mein Gast. Er ist 28 und hat ein Leben gelebt, das sich viele heute wünschen. Er war Influencer, ist auf der Welt herumgereist und hat von dort aus geschafft. Er hat Videos gedreht und seine Follower teilnehmen an seinem Leben, oder besser gesagt an seinem Lebenswandel. Der Mike Bischoff war nämlich längere Zeit krank, hat dann auf eigene Faust sein Leben krass geändert und endlich ist es ihm dann auch besser gegangen. Und wie man eben sein Leben optimieren kann, da hat er anderen wollen helfen damit. Er hat sich in den sozialen Medien eine richtige Community aufgebaut. Alles hat gut ausgesehen und hat auch zuerst wunderbar funktioniert. Irgendwann ist das Lebenskonzept aber nicht mehr aufgegangen. Mike Bischoff ist es immer schlechter gegangen. Er verliert Gewicht, kann fast nichts mehr essen, bis er fast stirbt. Er sagt, er sei in einer absoluten Sackgasse angekommen, psychisch und physisch. Und gleich steht er heute vor mir, oder besser gesagt, hockt vor mir, sieht gesund und positiv aus. Wie das gekommen ist und was der Mike Bischoff für eine Geschichte mitbringt, das finden wir in dem Vis-à-vis raus. Ich bin Ruth Stutz. Herzlich willkommen. Schön, sind ihr mit dabei. Und dir sage ich auch hoi. Hoi Mike, schön, dass du da bist.
Hi Ruth.
Du verstehst gut Schweizerdeutsch, gell?
Ist kein Problem.
Wie lange bist du schon in der Schweiz?
Ein Jahr und 3 Monate.
Und da kannst du schon alles verstehen. Das ist also schon sehr gut, finde ich.
Ich habe mir sagen lassen, Walliser Dialekt ist schon noch ein Next Level. Aber habe, glaube ich, noch niemanden kennengelernt von da. Aber.
Genau, das ist auch für mich schwierig zu verstehen. Du hast per WhatsApp geschrieben, du seist gerade zurückgekommen von einem Kurzeinsatz zu Albanien. Was heisst das? Was hast du dort gemacht?
Ich arbeite in einem Startup-Unternehmen und mein Chef hat es mega auf dem Herzen, auch das, was er gelernt hat über Selbstständigkeit und über das Business quasi anderen weiterzugeben. Also wir haben einen Workshop gegeben mit noch 7, 6, 7, 8 weiteren Unternehmern und haben dort in der Stadt Shkodra, heißt die, ist so knapp eine Stunde von Tirana entfernt, in Albanien, haben dort einen Workshop gegeben, wo wir quasi ganz simpel, also wirklich super auf den kleinsten Nenner runtergebrochen, uns anschauen, was sind Probleme in der Gesellschaft, die eine Lösung brauchen und diese Lösung dann sozusagen in ein Businessmodell umzuwandeln. Auf eine ganz simple Art und Weise. Es kann sein, alte Leute, es gibt keine, also in Albanien gibt es nicht so dieses Spitex beispielsweise, wie es so hier gibt, also dass einfach Leute irgendwie vorbeifahren, sich um die Leute kümmern und so weiter. Und die Leute haben aber auch Probleme, dann irgendwie die älteren Leute Einkäufe zu tätigen und so weiter. Und da vielleicht eine Idee, man hat das Problem, alte Leute haben Schwierigkeiten irgendwie ihre Einkäufe selber zu machen und dann kann man einfach sagen, okay, die Lösung ist, dass man irgendwie, weiß nicht, zweimal die Woche vorbeifährt, irgendwie in der Nachbarschaft im Dorf nachfragt, irgendwie, ob man denen irgendwie Einkäufe machen kann und kann denen dann, weiß ich nicht, vielleicht kleine Gebühr irgendwie draufsetzen, dass man da sich was dazu verdient. Und das ist ein super simples Businessmodell und den Leuten einfach dabei zu helfen, ja, einfach Dinge ins Leben zu rufen, der Gesellschaft irgendwie zu helfen. Denn viele Leute in Albanien, die haben studiert und finden einfach keine Arbeit, haben nichts. Und genau, das war so unser Herzensanliegen.
Also mega praktisch helfen eigentlich mit Business sozusagen.
Ja, genau.
Wie schon gesagt, du bist in Deutschland geboren und aufgewachsen, schaffst und lebst jetzt aber bei uns in der Schweiz. Mhm. Und eigentlich bist du aber von Polen, also deine Eltern sind wie sagt man? Von Polen einfach?
Ich weiß nicht, wie sagen wir. Polnische,
ja, genau. Ja. Okay. Und eben, Kindheit hast du mir erzählt gehabt, im Voraus, hast du mega schön erlebt, gell? Nimm uns ein bisschen mit, was hast du, wie war deine Kindheit gewesen?
Ja, ich habe eine mega gute Kindheit gehabt, also Mama, Papa immer da. Ich habe Geschwister, die älter als ich sind. Mein Bruder ist 20 Jahre älter als ich, meine Schwester 15 Jahre älter als ich und demnach hatte ich quasi wie 4 Elternteile irgendwie so. Also ich war sehr umsorgt, sehr fürsorgliche Kindheit einfach gehabt. Also mir hat es an nichts gefehlt eigentlich. Vielleicht das Geschwisterchen in meinem Alter, das wäre vielleicht noch so eine Sache gewesen, wo ich dachte, okay, ab und an war mir schon noch ein langweilig.
Ja.
Aber sonst habe ich eine mega gute Kindheit gehabt, es mega genossen, genau.
Mhm. Einschnitt hat es aber gegeben, wo du dann gezügelt bist, gell? Eigentlich mega schön, ihr habt ein Haus gekauft, die sind aus einem Block gekommen, nachher in ein Haus und gleich hast du das nicht positiv erlebt, gell?
Naja, so am Anfang irgendwie war es cool, irgendwie auch, man hat mehr Platz und so, mein Zimmer ist größer geworden und da sind noch viele, wir hatten einen großen Garten dabei und so weiter, also viele coole Sachen. Aber dadurch, dass das Haus relativ alt war und renovierungsbedürftig war und eigentlich die Idee war, das Projekt innerhalb von 1-2 Jahren abzuschließen, was sich dann aber die nächsten 10 Jahre gezogen hat, war das schon noch so, dass ich eigentlich die Aufmerksamkeit, die ich vorher von meinen Eltern wie bekommen habe, dass alles gut war, immer was gemacht, irgendwie das Wochenende immer irgendwo hingefahren, irgendwie spontan ans Meer oder was auch immer, dann hat sich eigentlich nur noch alles irgendwie so ums Haus gedreht. Und das würde ich schon noch sagen, so dass das ziemlich prägend für mich war, beziehungsweise auch, ich war in der 4. Klasse, dann bin ich auf eine neue Schule gekommen, also für ein Jahr in Deutschland immer Grundschule quasi von 1. bis 4. Klasse, danach die weiterführende Schule, aber das letzte Jahr der Grundschule habe ich quasi noch in einer anderen Schule gehabt und da war ich halt immer der Neue irgendwie, musste mir komplett einen neuen Freundeskreis irgendwie aufbauen und so weiter und genau.
Also eigentlich so ein bisschen wie das, was vorher vielleicht gar nicht so perfekt geschonen hat, oder? So ein bisschen das Einfache auch, hat dir eigentlich besser gefallen, oder?
Ja, schon noch, gell. Ich hatte nicht so viel, aber ich hatte mein gewohntes Umfeld, ich hatte die Leute, die ich kannte. Ja, es war gemütlich.
Ich finde das auch noch krass, dass man so, das hörst ja noch viel, weißt du, dass du ein Haus hast und das ist ja eigentlich einfach ein Haus, aber man hat dann so viel, ich kenne das auch von mir, man denkt, komm, wir können es doch schöner machen, wir können noch das machen und eigentlich hat es, wenn man jetzt dich so hört, so wenig Wert, oder?
Ja, also ich finde Familie, Beziehungen, Gemeinschaft hat viel größeren Wert, vor allem als Kind, glaube ich, als jetzt irgendwie ein paar Quadratmeter mehr im Zimmer zu haben oder eine Etage nach oben laufen zu können oder so. Ich meine, irgendwo habe ich mich gefreut, auch als Kind, das ist spannend. Irgendwie man hat ein neues Haus und irgendwie alles groß und hier und da und jenes. Genau, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das kommt im Kern für die Kinder mehr auf die Beziehung, auf die Gemeinschaft mit den Eltern, Freunden und Familie drauf an, ja.
Hat dich das, weißt du, irgendwie bis heute prägt, dass du wieso denkst, ja, nur weil jetzt etwas so schön aussieht oder weißt du, dass es gar nicht so innen dran auch so gut ist oder so verhebt?
Also ich würde schon noch sagen, was ich so gemerkt habe, ist, wenn also das Verhältnis von Beziehung und Sachwert hat für mich Beziehung höheren Rang eigentlich jetzt bekommen dadurch. Ich sag mal, ein Haus ist nichts Schlechtes, aber wenn du merkst, dass darunter Beziehung und Gemeinschaft irgendwie wie runter leidet, sag ich mal, weil sich alles nur darum dreht und man irgendwie nur Maintenance betreiben muss, also im Sinne von Instandhaltung des Hauses und hier und da und jenes, weil zu groß ist, muss man noch viel mehr putzen und so weiter und so und das halt, würde ich schon noch behaupten einfach, dass mir dann schon noch Beziehungen lieber einfach irgendwie sind und Gemeinschaft zu haben und zu sagen, komm, ich verzichte lieber auf den großen Komfort, aber hab dafür einfach im Kern einfach gute Gemeinschaft, ja.
Ein spannendes Thema. Du hast nachher dein Leben recht genossen, weil du hast Elektroniker gelernt, also technisch bist du sehr versiert, kann man sagen. Dann eben, hast du viel Party gemacht, das Leben genossen, Frauen gehabt. Was war das für eine Zeit gewesen? Wie hast du das erlebt?
Die Zeit ist, eigentlich so, ich würde behaupten, also dadurch, dass ich auch in einem Umfeld war, das es ähnlich gelebt hat, würde ich behaupten, dass für mich es Normalität eigentlich war. Also es war jetzt nicht irgendwie, für mich war das normal, du hast halt irgendwie dein Freundeskreis, deine Clique, sag ich mal, deine Gruppe, man macht irgendwie Hauspartys zusammen oder so, hat, keine Ahnung, Freundschaft mit Mädels irgendwie und dann entstehen halt Dinge und wie auch immer so. Also für mich war das einfach komplett normal, weil es jeder irgendwie so auch in meinem Umfeld, sei es in der Schule, sei es im Bekanntenkreis, Sportverein, irgendwie, das war komplett normal. Also,
Es sind ja schon zwei wirklich einschneidende Erlebnisse nachher passiert in deinen Jugendjahren oder du bist junger Erwachsener, könnte man sagen, bist du gewesen. Also zum einen bist du krank geworden, du hast ein pfeiferisches Drüsenfieber bekommen. Was hat das geheißen?
Also ich war eigentlich immer, muss man vorher sagen, einfach mega fit. Also Sport war, ich würde sogar behaupten, Teil meiner Identität gesehen und habe mich darüber definiert und so. Und dann ist es irgendwie, nachdem ich das pfeifersche Drüsenfieber hatte, wird auch Epstein-Barr-Virus genannt. Das haben eigentlich ein Großteil der Bevölkerung. An den meisten geht es irgendwie recht schleichend vorbei und bei mir jetzt dann komplett reingegrätscht. Hat mein Körper und mein Immunsystem schon noch ziemlich angegriffen und habe dann gemerkt, dass ich einfach so, wie ich Sport vorher getrieben habe, einfach nicht mehr dieselbe Leistung bringen konnte. Und ich dachte dann, okay, mit genug Training, mit genug Disziplin und Ausdauer geht es. Ich habe gemerkt, ich bin zumindest zu dem Zeitpunkt nie an diesen Standard wieder zurückgekommen.
Was ist denn das pfeiferische Drüsenfieber? Was muss man sich darunter vorstellen?
Also es ist schon so, dass es einfach ein, also man sagt dem Kusskrankheit quasi, es wird halt durch einen Kuss übertragen, so in dem Sinne. Und das greift vor allen Dingen die Drüsen, also quasi so die ganzen Drüsen, die man im Körper hat, irgendwie greift das Virus halt quasi an. Die Sache ist, man kann da halt nicht viel gegen machen. Also ich wurde dann auch fehlbehandelt erstmal mit Antibiotika, weil gedacht wurde, ja, der hat ja nur einen bakteriellen Infekt, der hat die ganze Zeit Halsschmerzen und irgendwie ist ein bisschen fiebrig oder so. Aber schlussendlich hat sich eben durch einen Krankenhausaufenthalt und durch ein Blutbild halt ergeben, dass ich eben das pfeiferische Drüsenfieber habe. Und dann hat man einfach Sachen wie, dass man kann die Leber stark angreifen, hatte eine geschwollene Milz. Es kann sich einfach in vielen Ebenen so manifestieren, sage ich jetzt mal. Es ist bei vielen Leuten unterschiedlich. Manche bekommen es sogar fast gar nicht mit.
Okay.
Manche haben es nur ein paar Tage, manche haben es ein paar Wochen. Und ich hatte irgendwie so einen chronischen Verlauf, wo ich gemerkt habe, so, dass es zumindest mit meinem Lifestyle, wo ich halt eben viel Party gemacht habe, gekifft habe, Alkohol getrunken habe und so weiter, dass es mir einfach dann immer schlechter ging, so irgendwie. Wo ich vorher mit dem Körper einfach nichts gemerkt habe, so, ich habe, keine Ahnung, Party machen können, morgens früh aufstehen können, wäre kein Problem gewesen. Da habe ich schon noch gemerkt, dass ich einfach wie kaputt war irgendwie danach, ja.
Also bist du so 19 gewesen, etwa, oder 20, oder?
Ja,
ja,
in dem Bereich.
Eben, ja, oder? Und dann ist man so fit, oder? Im Saft, ja, vom Leben eigentlich. Und dann, voll, hast du einfach so eine Schwäche gehabt, oder? Ist, mhm, einfach nicht mehr gegangen. Ist schon noch mega heftig, oder so?
Ja.
In dieser Lebensphase.
Ja, schon noch. Also mir hat es auch viel Motivation geraubt, so, wo meine Kollegen dann immer wieder gesagt haben, ja, lass uns das machen, hier und da und jenes, wo ich dann immer wieder, ey, sofort, so, ich war auch derjenige meistens, der noch irgendwie inszeniert hat und so. Aber dann im Nachhinein hat sich das einfach so, für mich war das dann irgendwie anstrengend immer wieder so, mhm, weil mein Körper sich dann gemeldet hat und so. Ich dachte, nein, lass mal lieber chillen.
Ja, genau. So. Ja.
Genau.
Und in die Phase rein, wo du eh schon überhaupt nicht hast mögen, passiert noch so etwas Schlimmes mit deinem Vater. Hat einen, mhm, Hirntumor, hat man diagnostiziert.
Genau. Also mein Vater hat, also kurze Zeit später, also ich würde behaupten, vielleicht ein, zwei Monate später oder so, nachdem meine Diagnose kam, hat er eine Diagnose bekommen. Er ist auf der Arbeit zusammengebrochen mit einem epileptischen Anfall. Wurde dann gefunden von Arbeitskollegen, sofort irgendwie ins Krankenhaus gebracht und eben dann ein gutartiger Hirntumor diagnostiziert. Ein paar Tage später wurde dann auch direkt die OP eingeleitet, weil der Hirntumor recht groß war und einfach einen gewissen Druck auf das Hirn ausgeübt hat und dann man gesagt hat, nein, den muss man sofort behandeln. Genau, also die Operation, die erste, lief mega gut, also es war wirklich ein Wunder einfach, also wir haben als Familie schon noch gezittert einfach, wie wird das sein, wird der wieder aufwachen nach der OP und so, ist ein großer Eingriff, aber hat es super easy weggesteckt, also wirklich sofort mit dem Lächeln wieder aufgewacht und alles gut und so, aber das Problem war, er hat dann, ich weiß, glaube so 5-6 Tage nach der ersten OP hat er dann eine Hirnblutung bekommen, ist halt einfach auch irgendwo eine Nebenwirkung von der OP scheinbar gesehen. Mhm. Und er hat dann, ja, einfach, also so wie ich dir im Vorgespräch schon erzählt habe, also meine Mom hat dann mit ihm telefoniert, weil das Spital war, keine Ahnung, eine Stunde mit Auto entfernt. Und dann hat sie ihn irgendwie so lispeln gehört am Telefon, hat dann gemerkt, ja, irgendwie ist nicht gut. Meine Mutter hat tatsächlich einen Background, hat geschafft mit Menschen mit erworbenem Hirnschaden, also genau mit den Leuten, okay, was mein Vater dann quasi durchlebt hat. Dementsprechend ist sie da eigentlich recht versiert und hat recht schnell eigentlich helfen können, hat das Spital angerufen, hat gesagt, ey, schaut mal nach und so weiter und hat sich auch herausgestellt, eine Hirnblutung. Und da ging eigentlich so die Talfahrt mit meinem Vater, so fing das so richtig an. Ja. Mhm.
Also hast du eigentlich miterlebt als junger Erwachsener, wie du selber nicht mehr deine Kraft hast und dein Papi, der vorher, hast du gesagt, sehr stark war, mhm, plötzlich auch Kraft verloren hat und, mhm, sogar ein Fleckfall geworden ist.
Ja, mhm, genauso mein Vater vielleicht so als Background, also der hat, ja, ich weiß nicht, der hat unser ganzes Haus irgendwie renoviert, also von null an komplett alles aufgebaut, der hat da eine Villa eigentlich hingestellt, der hat immer geschafft, war mega diszipliniert, hat Gitarre gespielt, hat mit allen Gemeinschaft gelebt, war derjenige, der sich, keiner hat sich getraut, vom 10-Meter-Turm oder vom 7-Meter-Turm irgendwie runterzuspringen und er hat sogar einen Körper gemacht. Also mein Vater war ein mega aktiver Mensch, total sozial eingebunden und dann war es schon noch so ein bisschen, ja.
Auch dein Vorbild, ein bisschen, so wie du jetzt redest, weißt du, hast du auf ihn aufgeschaut,
zu ihm aufgeschaut. Ja, ja, also mein Vater war schon immer irgendwie das Vorbild einfach, ja, definitiv.
Mhm. Was hat das nachher mit dir gemacht, wenn dein Papi plötzlich so nicht mehr der ist, den du kennst?
Mhm. Ich würde behaupten, zu dem Zeitpunkt war ich einfach auch nicht reif genug, um das irgendwie fassen zu können. Ich würde auch behaupten, dass ich nicht die Andockstation in meiner Familie hatte, das irgendwie zu thematisieren. Ich hatte das Gefühl, es war schon noch so ein bisschen schambehaftet einfach. Ja, der starke Papa ist jetzt einfach schwach und immer da. Und dementsprechend habe ich mich dann auch einfach weiter zurückgezogen, sag ich mal, entfernt und habe eigentlich nur noch 24/7 mit meinen Freunden irgendwie abgehangen. Ich bin vom Schaffen heimgekommen, habe eigentlich direkt mit meinen Freunden was gemacht und so und bin eigentlich so geflüchtet. Ich war auch nicht gern daheim, sage ich jetzt mal so. Schon noch eine Zeit lang schon, weil ich ein recht großes Zimmer, so einen ausgebauten Dachboden hatte. Da haben wir uns manchmal da getroffen, so. Aber schon noch überwiegend nicht so die Nähe jetzt, sag ich mal, zur Familie gesucht, wo man sagen müsste, jetzt müssen wir zusammenhalten, jetzt müssen wir stark sein und so weiter. Mhm. Ja, das hatte ich das Gefühl, das hat mich da irgendwie so weggetrieben davon, weil ich gemerkt habe, hatte nicht so den Zugang zu meiner Familie, dann darüber zu reden. Und genau.
Es ist natürlich auch immer so eine Schwere daheim, oder? Weil so das im Raum steht, das ist auch nicht das, was man unbedingt sucht, oder? Mhm. Okay. Und eben du selber, dir ist ja auch nicht, also ist dir mal besser gegangen denn nach dem Drüsenfieber oder eigentlich nicht, oder? Es ist dann immer mehr bergab.
Also schon noch so, es war so wellenartig, würde ich behaupten, so, gell? Also als ich das pfeifische Drüsenfieber selbst hatte und kurz vorher, also als es quasi ausgebrochen ist, da ging es mir nicht so gut. Dann hatte ich eine Phase, wo es so also die Ärzte haben auch gesagt, ja, ach so, man kann eigentlich nicht viel machen, so immer sich schonen einfach und 6 Wochen einfach wirklich auch keinen Sport machen, zur Ruhe kommen und so weiter. Und dann ging es auch besser und dann habe ich aber einfach gemerkt, als ich dann wieder anfangen wollte, einfach Sport zu machen und dann meine Routine rein wollte, das ist nicht mehr gegangen, so, gell? Und dann hat es mich auch einfach ja körperlich auch einfach genervt. Also ich fand es einfach irgendwie nervig. Und ich habe so, glaube ich, damals nicht so die perfekte Fähigkeit aufgebaut, mich selbst zu reflektieren oder Dinge zu verarbeiten, sondern bin dann einfach eher so einen Fluchtmodus gehabt in Freunde, in all die Sachen so, genau.
Und du hast ja noch eine chronische Nebenhöhlenentzündung bekommen, die einfach geblieben ist. Also ich kann mir das jetzt vorstellen, ich bin die letzte Woche, habe ich das gehabt und es ist so brutal nervig, um wieder das Wort zu brauchen. Das braucht so viel Kraft, obwohl es ist nur eine Nase, die zu ist, aber du hast das so lang gehabt, oder? Also das ist jahrelang dann gegangen.
Genau, also es war halt so, dass es hat sich so eingeschlichen, bis dann irgendwann, ich war halt durchgehend irgendwie erkältet, immer wieder Halsschmerzen, immer wieder so kleine Infekte gehabt und bin da quasi nie wieder wirklich rausgekommen. Selbst wenn ich da mal Sport gemacht habe, dann bin ich sofort wieder erkältet gewesen. So. Und dann bin ich schon noch zum Arzt gegangen, dann haben die nochmal so einen Bluttest gemacht und haben dann so einen erhöhten Entzündungswert gesehen. Dann habe ich einen CT gehabt, so eine Computertomographie. Dann haben die halt gesehen, okay, was könnte die Entzündung auslösen? Haben sie gesehen, dass es eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung einfach ist. Und dann hatte ich es halt irgendwie schwarz auf weiß auf Blatt Papier. Und dann war aber auch so die Sache, ja, kann man da nicht so viel machen und so. Dann war irgendwie Diskussion, sich operieren zu lassen. So eine Septumdeviation, das ist eine Nasenscheidewandkorrektur. Das ist quasi es gibt eine Trennwand zwischen rechten und linken Nasenflügel. Und wenn man die ein bisschen begradigt, dann kriegt man wieder 50-50 Luft und nicht nur 60-40 oder wie auch immer für ein Verhältnis. Und dann war so die Grundidee eigentlich, dass danach besser sein sollte, aber genau.
Und du hast die OP gemacht?
Ja, genau. Ja. Also eigentlich ist es ein kleiner Eingriff gewesen. Also es war halt, ich glaube, man geht ins Spital, ist nach 2 Tagen wieder draußen, dann soll es eigentlich wieder alles easy sein. Aber das Problem war, da hat dann die Hölle richtig angefangen, weil die Wunde nicht wirklich abgeheilt ist. Also hat dann schon einfach die ganze Zeit damit zu kämpfen, dass ich, wie muss man sich vorstellen, einfach durch die OP eine offene Wunde einfach in der Nasennebenhöhle irgendwie hatte. Und es einfach ständig geschmerzt hat und dann sich auch entzündet hat und einfach mega viele nasty Nebenwirkungen irgendwie hatte. Ja.
Und dann? Genau. Was hast du gemacht? Du bist ja wie verzweifelt, oder? Kann dir wahrscheinlich niemand richtig helfen.
Ja, also es war dann so, dass ich dann noch erstmal wieder zu meinen Ärzten gegangen bin, zum Nasennebenhöhlen, also zum Hals-Nasen-Ohrenarzt.
Genau.
Der ist es, der HNO. Genau, und dann haben die mir einfach auch so Sachen wie irgendwie das Cortisol-Spray irgendwie verschrieben, damit die Entzündung wieder abklingt und so. Das wollte ich irgendwie nie nehmen, weil ich wusste, das ist ein relativ starkes Medikament und du eigentlich nur mit dem Medikament gegenwirken kannst. Bedeutet, du bist halt einfach dann gebunden an das Medikament, was Nebenwirkungen erzeugt. Und ich war schon immer, mein Vater war eigentlich auch so jemand, der hat eigentlich nie Medikamente genommen. Er war auch immer so, hat das total boykottiert. Lieber liegt er eine Nacht im Bett und schwitzt sich aus. Und das war so mein Ding, so irgendwie, bevor ich mich da vollstopfe mit irgendwelchen Medikamenten, so versuche ich es dann irgendwie auf eine andere Art und Weise. Und die andere Art und Weise war dann einfach, bin dann irgendwie erstmal von Arzt zu Arzt, aber die haben mir dann auch nicht weiterhelfen können. Bin dann über meine Mutter, die hat sich so immer wieder mit gesunder Ernährung und mit irgendwie Naturheilkunde auseinandergesetzt und hat so ihre Kräuterchen und Mittel und Präparate und so weiter gehabt. Dann hat sie mich in dem Zuge eigentlich dann zu einem Naturheilkundler geschickt, zu einem, wie heißen die nochmal, Heilpraktiker. Und dann war ich dort und dann war ich beim ersten, irgendwie im zweiten, beim dritten. Und irgendwie hat es dann nicht auch nicht wirklich geholfen. Aber die hatten so irgendwie die Gemeinsamkeit, dass die immer so gesagt haben, ja, versuch du mal die Lebensmittel, Chle, drauf zu achten. Nicht, keine Ahnung, so Milchprodukte vielleicht mit Vorsicht zu genießen, raffinierten Zucker. Vielleicht auch so Schweinefleisch, also einfach entzündungswirkende. Also dann hieß es auch so basische Ernährung. War auch immer so ein Begriff eigentlich, der damit einherging. Dann war das so das erste Mal, so, wo ich irgendwie so selbst eine Erkenntnis hatte, okay, vielleicht gibt es da eine Korrelation zwischen dem, was ich esse und wie ich mich gerade fühle oder was mein Körper mir für ein Feedback
hat. So wegen Darm oder so. Ja,
ja, genau. Ja. Und auch allgemein. So, ich dachte halt immer so, es gibt so die These, dass die Zellen sich alle 7 Jahre bist du ein neuer Mensch, weil dann auch die letzten Zellen sich erneuert haben. Und ich dachte mir, die bestehen ja auch aus dem, was ich esse. Und wenn ich halt irgendwie nur mich schlecht ernähre, dann ist ja das spätestens nach 7 Jahren bestehen die Zellen aus dem, was ich vorher gegessen habe.
Das stimmt, ja, die Vorstellung ist noch.
Genau, das war verstörend. So mein Gedankengang. Ja, eben. Und dann habe ich mir einfach versucht, logisch herzuleiten, okay, dann muss ich halt irgendwas an der Ernährung machen. So, ich will ja in den nächsten 7 Jahren noch aus guten Zellen bestehen, so blöd gesagt. Genau, das war dann so das Tor zu dem ganzen Ernährungsthema.
Und dann, was hast du gemacht? Hast du einfach angefangen, anders zu essen?
Ja, ich habe mich dann viel einfach, also ich habe dann gemerkt, so irgendwie ist immer wieder, wenn ich die Leute frage, selbst wenn es Spezialisten sind und irgendwelche Titel haben und so, die haben dann immer nur bedingt Antworten gegeben oder immer nur, war nicht so zufriedenstellend und selbst wenn ich dann probiert habe, dann hat es auch nicht so funktioniert und es hat auch immer Schweinegeld gekostet, irgendwie sich dann bei den Leuten, bei den Heilpraktikern zu beraten und die Präparate zu kaufen und so auch immer. Und dann habe ich einfach angefangen zu googeln, einfach mal so nach Lüt zu schauen, was dann helfen könnte und bin dann auch selber so mehr und mehr so in so naturheilpraktische Dinge. Es gibt ja so viele Blogposts und YouTube-Channels und es ist en masse gewesen eigentlich die Information. Und habe dann versucht, mir dann so einen roten Faden irgendwie darin zu finden, habe mich eigentlich immer daran hergehangelt, so, okay, haben die Leute selber irgendwie positive Erfahrungen damit gehabt? So. Und das war für mich immer so ein Kriterium, okay, wenn es bei denen geklappt hat, ich bin ja auch nur ein Mensch, so, dann wird es bei mir auch irgendwie funktionieren. Dann habe ich auch Leute gefunden, die sich dann irgendwie erstmal vegan ernährt haben, meinten, oh, das wäre der heilige Gral gewesen, das wäre super. Dann irgendwie vollwertig vegan, bedeutet halt auf Fertigprodukte zu verzichten. Von dort aus geht es dann weiter irgendwie in, keine Ahnung, so eben basische Ernährung beziehungsweise rohköstliche Ernährung und so weiter. Das waren immer so Themen, die ich um mich herum hatte. Eigentlich auf der einen Seite bin ich jemand, der Essen über alles liebt. Also ich bin ein absoluter Fleischliebhaber, ich liebe so die Sachen. Aber auf der anderen Seite habe ich gemerkt, ey, boy, so wenn ich jetzt nicht irgendwie mich diszipliniere, so, dann wird es jetzt nicht besser. Weil das war auch so das Feedback, was ich von meinem Körper mitbekommen habe, war einfach so eine Abwärtsspirale, sag ich mal. Da habe ich gesagt, gut, wenn die mir nicht helfen können, mache ich es halt selber so und habe dann einfach angefangen, mich relativ radikal anders zu ernähren, einfach so. Und habe es so ausprobiert, so wie die Leute das irgendwie auch auf YouTube dann propagiert haben, sag ich mal, und dann riesen Zeugnisse selber auch hatten und Versprechungen und so weiter.
Genau. Also du hast irgendwann nur noch Rohkost gegessen, oder?
Genau, also ich habe dann schon in meiner Ausbildung zum Elektroniker habe ich dann angefangen, irgendwie morgens eine halbe aufgeschnittene Wassermelone irgendwie mit zur Arbeit zu nehmen, alle irgendwie Frikadellen und Schnitzelbrötchen und so, und ich kam dann mit einer halben Wassermelone an, also, ey, was ist mit dem?
So ein Freak irgendwie,
aber für mich hat das voll Sinn ergeben, so für mich war es so, ja, warum isst ihr denn so ein Quatsch, so nach dem Motto, ich habe genau dasselbe über die gedacht. Und so ging das dann irgendwie weiter und habe dann angefangen, mich eben mehr und mehr rohköstlich zu ernähren, mehr und mehr Früchte einzubauen, mehr und mehr Gemüse, aber rohköstliches Gemüse, mehr Salate und hier und da und Avocados, Nüsse, einfach vollwertig irgendwie. So alles, was man irgendwie so kennt, was gesund ist, habe ich dann einfach gegessen, aber dann halt nicht gekocht und nicht gedünstet, nicht gebacken, genau.
Und?
Ja, es war dann für den Anfang erst, das war brutal. Also ich habe halt mega, eigentlich am Anfang innerhalb kürzester Zeit mega positives Feedback von meinem Körper erlebt. Also ich konnte innerhalb von kürzester Zeit sind meine Entzündungswerte rapide runtergegangen. Ich habe wieder Sport machen können, ich habe wieder gut durchatmen können. Also wo ich vorher beim Sport einfach gemerkt habe, ich habe einfach wie Atemnot oder ich habe mich schon fast gefühlt wie so ein Asthmatiker irgendwie, was dann einfach weg war. So. Und ich konnte einfach Riesentouren wieder mit dem Velo machen. Ich konnte einfach, war einfach leistungsfähig so. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich mental eine wesentlich schärfere Klarheit einfach hatte. Es war einfach mega viele positive Sachen, die auch die Leute so beschrieben haben eigentlich in der Ernährungsszene, sage ich jetzt mal, wo ich das dann auch selber gemerkt habe und auch erlebt habe. Und da habe ich dann so ein bisschen Blut geleckt.
Ja, klar. Ja. Geht so, zum Push, oder? Denn?
Ja, und habe dann auch die Welt mit völlig anderen Augen gesehen und dachte mir jetzt, jeder, der mir jetzt erzählt, oh, ich bin krank, mir geht's nicht gut. Und so, ich so, Kollege, wie ernährst du dich auch so? Ne? Hinterfrag das mal vielleicht. Genau, das war einfach so summa summarum mein Weltbild oder der Zeitgeist, in dem ich mich da so befunden habe. Und dann war für mich auch so, okay, ich bin dann fertig geworden mit meiner Ausbildung als Elektroniker. Die Löten sind mir schon noch so ein bisschen, sag mal, ich bin denen auf die Nerven gegangen, die sind mir auf die Nerven gegangen. Ich dachte so, nee, so keine Lust mehr hier weiter zu schaffen. So. Dann habe ich einen Ernährungsberater gemacht, der auch so den Fokus eben so auf vollwertige Rohkosternährung und so weiter gehabt hat. Und,
also du selber hast die Ausbildung gemacht?
Ja, genau. Ja, und habe dann einfach angefangen, so eben, Business ist ja immer wieder so ein Thema, was bei mir aufkommt. Und habe dann gesagt, naja, komm, ich mache einen YouTube-Kanal, so wie die anderen das machen, wo ich mir das ablurge, erzähle einfach von meiner Story und fange dann einfach an, ein Lied zu coachen und so. Und habe das dann erstmal irgendwie so ein Lied daheim gemacht, meine Strukturen irgendwie so aufgebaut, so meine Vertriebsstrukturen, sag ich mal in Anführungszeichen. Habe dann aber auch einfach irgendwie so total den Drang danach verspürt, irgendwie ins Ausland zu gehen, einfach mal reisen zu gehen. Und das gleichzeitig auch, weil so in Deutschland über die Winterzeit ist dann halt das Einzige, was man bekommt, sind halt irgendwie Mandarinen so, basically.
Ja, ja, genau.
Und vielleicht noch Äpfel aus der Vorsaison so.
Genau.
Und dann siehst du irgendwie die Leute, die dann so als digitale Nomade sind in Thailand und machen Videos und sind Coaches und essen dann nur Papayas, frisch vom Baum gepflückt und die besten Bananen, whatever so. Und das hat mich dann schon noch dahin gezogen. Dann bin ich eigentlich mit meiner damaligen Ex-Freundin eigentlich noch nach Thailand gegangen. Und wollte dann einfach irgendwie die Welt bereisen und so. Hab dann angefangen, Leute zu coachen und so.
Eben, das hat ja funktioniert, gell? Also eigentlich, du hast das geschafft, also du hast das können machen, dich finanzieren auch mit deinem Kanal.
Mhm.
Also von wie viel Follower reden wir denn da?
Das war nicht viel, aber dadurch, dass ich halt meine Zielgruppe recht präzise getargetet habe, hat es einfach gut funktioniert. Ich habe, ich weiß nicht, knapp 2000 oder nicht mal 2000 Follower gehabt so auf YouTube.
Mhm.
Und auch jetzt nicht die mega Aufrufzahlen auf meinen Videos, aber ich habe halt einfach genau die Leute abgeholt. Selbst wenn es nur 500 Leute waren, die das Video gesehen haben, dann waren schon noch eine Handvoll dabei, die es interessiert hat einfach so. Ja.
Genau. Und wie läuft denn so ein Leben? Also wie muss man sich das vorstellen? Also du hast in Thailand gelebt, gell? Vor allem.
Nein, also nicht Thailand. Also ich war so on and off. Ich war für ein paar Monate in Thailand, war dann wieder zurück in Deutschland, war dann eigentlich wieder voll, ich habe keine Lust in Deutschland zu sein, ich will die Welt bereisen. Dann war mein Next Level war so, ich wollte nach Ecuador gehen. Dann habe ich mir insgesamt 6 Monate Zeitfenster genommen in Ecuador. Bin dann aber auch nach 3 Monaten, nachdem das Visum da abgelaufen ist, bin ich nach Teneriffa, bin da noch am Traveln und am Reisen gewesen, so.
Tönt schon noch cool. Also ist ja das ein bisschen, wo man sich wünscht. Und eben am Anfang hat es auch funktioniert. Also wie lange würdest du sagen, ist es gut gelaufen?
Ja, ich würde schon noch sagen, so vielleicht so 1,5, 2 Jahre oder sowas, so irgendwie um den Dreh. Genau.
Ja. Also dann hast du dort gearbeitet, bist ins Meer gebaden, wieder zurückgekommen, hast deine Früchte gegessen und so. Also so, wie man sich's vorstellt, unter Palmen quasi gearbeitet.
Ja, quasi, genau.
Und wie ist es dir denn, weißt du, so psychisch gegangen?
Ich würde sagen, so Ups and Downs, sage ich jetzt mal. Also ich habe schon noch so gemerkt, dass der Lifestyle, den ich so lebe, schon noch einen hohen Preis hat. Also ich habe mich mehr und mehr aus meinem alten Freundeskreis herausgezogen. Ich konnte einfach dann mit meiner Familie auch nicht mehr so gut connecten einfach so. Aber habe dann irgendwie mir so eine Parallelwelt aufgebaut. Und dann, ja, eigentlich schon noch so, weil ich dachte so, ich habe genau den Lebenssinn gefunden. Genau dafür bin ich hier auf diesem Planeten und so. Von daher, mich hat es mit einer unfassbaren Sinnhaftigkeit erfüllt. Wo ich auch nach wie vor behaupten würde, dass wenn Menschen ihren Sinn finden, dass sie einfach leistungsfähig sind, dass sie einfach in der Lage sind zu überwinden, zu pionieren, was auch immer.
Mhm.
Weil wenn du keinen Sinn hinter dem hast, was du tust, dann was ist deine eigentliche Motivation, wenn es nur Geld ist, wenn es eine kurzweilige Dopaminfreude ist und so, das sind alles nur so kurzfristige Sachen. Aber eine Sinnhaftigkeit hat einfach ein großes Ziel vor Augen. Ja.
Macht Sinn, genau. Aber dann ist wahrscheinlich das Ganze auch mega zusammengefallen, wo du wie gemerkt hast, hey, es geht mir plötzlich eben nicht mehr gut, körperlich. Ich glaube, nur körperlich, oder?
Ja.
Hast du gemerkt, nein, jetzt, und dann wird ja auch die Sinnhaftigkeit zusammengefallen, oder? Was ist da passiert?
Genau, also ich würde auch sagen, ich bin vom Typ her jemand, der, wenn ich was mache, dann richtig so. Und dementsprechend habe ich mich dann auch, wenn ich mich so ernähre, dann richtig so und habe dann vielleicht auch hier und da mal mein Körperfeedback, sage ich mal, nicht so wahrgenommen, weil ich wusste, okay, ich habe das Endziel auf, das kann ja mal passieren, Turbulenzen auf dem Weg ist okay, aber habe dann einfach gemerkt, dass ich einfach immer mehr Gewicht abgenommen habe. Einfach, ich habe schon noch versucht, meine Kalorien reinzuholen, aber dadurch, dass die Kaloriendichte bei Rohkosternährung einfach lebt, wie viel Gurke kann man essen, dass man halt auf 2000 Kilokalorien kommt.
Ja.
Von dem her ist es schon noch schwierig gewesen und habe dann gemerkt, dass ich einfach aufgrund des Gewichtsverlusts auch Energieverlust irgendwie so mit sich einhergependelt hat. Genau, und das war dann auch wiederum eine Abwärtsspirale, also so hoch, wie ich dann damals irgendwie geschossen bin und dachte, ey, jetzt habe ich alles gefunden, super, und es läuft und körperlich geht's mir gut, ist es dann mal wieder so chlee, so eben dasselbe Muster, sage ich jetzt mal, gewesen, dass es wie eine Abwärtsspirale einfach hatte, wo ich halt mehr und mehr Gewichtsverlust hatte, Energieverlust, auch gemerkt habe irgendwie so, ich weiß nicht, auch so, wie soll ich sagen, so körperlich, emotional gesehen, irgendwie auch so viele Dinge dann angefangen zu hinterfragen und auf dem Weg, also viele Leute sagen dir dann auch, auf dem Weg der Entgiftung, der Rohkosternährung ist es normal, der Körper hat Entgiftungsphasen und so weiter und so. Und habe mich damit einfach versucht, immer wieder, sag ich mal, mental aufzubauen. Ja, das ist jetzt nur so eine Phase und das geht wieder vorbei und man muss nur Zähne zusammenbeißen, dann geht es schon. Mhm. Aber habe gemerkt, dass es dann nie so wirklich zu diesem Turnaround kam. So, genau. Mhm.
Wie ist es denn weitergegangen? Also dir ist immer schlechter gegangen eigentlich, oder? Mhm. Aha, genau. Also da verschrickt man ja auch, oder dann merkt man, wie, so geht es nicht weiter.
Mhm. Ja, ich würde behaupten, dass es dann schon noch so, also als ich in Teneriffa war, so mein Point Zero irgendwie erreicht habe, im Sinne von, ich war dort auch mit einer damaligen Freundin unterwegs, wir sind so zusammen am Reisen gewesen. Und ich habe so gemerkt, irgendwie dort, wo ich immer voll motiviert war, irgendwie die ganzen Märkte mit den ganzen Früchten und was auch immer irgendwie abzuklappern und so und halt irgendwie neue Sachen zu erkunden, was auch immer, in jedem verschiedenen Land irgendwie neue Früchte und so. Ist es dann irgendwie zäh geworden und so weiter und auch körperlich ging es mir dann immer mieser, sage ich jetzt mal, bis ich dann auf Deutschland zurückkam und dann eigentlich schon in so einem Zustand war, eben wo ich nur noch 47 Kilo gewogen habe, also auf eine Größe von knapp 1,80.
Krass.
Und gemerkt habe einfach, dass ich, es ging mir gar nicht gut eigentlich. Hatte zu dem Zeitpunkt noch eine eigene Wohnung, aber habe die dann relativ schnell aufgegeben und bin dann zu meinen Eltern zurück, weil ich dann teilweise auch nicht mehr in der Lage war, meine eigenen Einkäufe irgendwie zu machen.
Also ist ja ein lebensbedrohlicher Zustand eigentlich. Das genau. Ist ja eigentlich kurz, bevor man, also das ist, dass du überhaupt nicht in ein Spital oder so, ist ja schon krass.
Ne, ja. Doch, ich bin schon noch, also ich kam nach Deutschland zurück und bin dann eigentlich nach relativ kurzer Zeit auch ins Spital gegangen, habe mich da auch von Kopf bis Fuß durchchecken lassen, habe tiefe Gespräche auch mit den Ärzten und so weiter dort gehabt, aber das Einzige, was rauskam aus all den Tests, ich habe einen Eisenmangel.
Okay.
Ja, und den hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung. Ja. Das gab es ja so viele Leute, die haben Eisenmangel so irgendwie.
Okay.
Und das war schon noch für mich so, also selbes Muster, selbst, ich kann mich von Kopf bis Fuß durchchecken lassen und keiner hat eine Lösung für mich irgendwie. Mhm. Also keiner kann mir weiterhelfen, so in dem Sinne. Die Ärzte haben schon noch gesagt, ja, essen Sie einfach wieder normal und so. Und ich habe denen erklärt, ich so, ich krieg Nasenbluten, wenn ich mich anfange, wieder normal zu ernähren. Also das war eben so diese Schattenseite eigentlich von meiner ganzen Ernährungsgeschichte. So, so gut es mir anfangs auch ging, so hart haben eigentlich die Nebenwirkungen wieder reingeschossen, sage ich jetzt mal, wenn ich mich angefangen habe, wieder von Fleisch, Milch, Käse, selbst wieder gekochte Lebensmittel, wo man vermeintlich sagt, ey, gesünder kann man sich eigentlich nicht ernähren. Selbst da habe ich schon die brutalsten Nebenwirkungen gehabt. Irgendwie, ich konnte nicht mehr klar denken irgendwie. Ich habe Schmerzen im ganzen Körper gehabt. Ich war müde. Ich könnte 20 Stunden am Tag schlafen irgendwie. Ich habe Nierenschmerzen gehabt. Ich habe Kopfschmerzen gehabt. Ich habe Nasenbluten teilweise bekommen. Ich habe wie nachts gemerkt, ich habe Atem aus, ich habe neurologische Struggles irgendwie, wo ich merke, so ich habe irgendwie mein Nervensystem ist dann so angespannt und irgendwie auch Taubheitsgefühle, die an sich, also ich habe so viele, ich habe mal auch so auf YouTube, so, ich habe glaube ich irgendwie 30, 40 Symptome mal aufgelistet, die ich alle gehabt habe, wahrscheinlich sogar noch mehr irgendwie in der ganzen Zeit und das hat mich natürlich immer wieder abgeschreckt, jetzt auch den Ärzten zu sagen, ey, sorry, so ich weiß, ihr meint es gut, dass ich alles essen soll, es geht nicht, so ich habe keine Ahnung, ich habe selbst beim Googlen habe ich auch nichts mehr gefunden, warum das jetzt so ist, das Gefühl gehabt, ich bin der einzige Mensch auf diesem Planeten gewesen, der diese Symptomatik irgendwie
das
entwickelt hat.
Das macht ja schon eine Panik, oder?
Ja, voll. Aha. Also ich habe dann auch, ich würde schon noch sagen, dass dann irgendwie zumindest, wo ich dann so diesen Reality-Check hatte und gemerkt habe, irgendwie kann mir ja niemand mehr helfen, so, habe ich schon noch angefangen, Panik zu bekommen, einfach so in diesem so. Und habe mich dann aber in dem Zuge auch angefangen, das hat so, glaube ich, so in Ecuador angefangen, dass ich Leute getroffen habe, die dann gesagt haben, ja, Meditation hilft ja und so weiter. Also das Nervensystem entspannen, es gibt so den Sympathikus und Parasympathikus, also so zwei verschiedene Arten von Nervensystemen, die einmal die Entspannung hervorrufen, einmal so diesen Fight-and-Flight-Modus hervorrufen. Wenn du immer in diesem Fight-or-Flight-Modus bist, so dann triggert das auch Entzündungen in deinem Körper. Und dann habe ich mich versucht, auch so auf der Ebene, auf der einen Seite so mit einem Fuß in der Spiritualität, mit dem anderen Fuß irgendwie noch in der Wissenschaft Ja, mich so mit übernatürlichen Sachen zu beschäftigen, im Sinne von, ja, ich muss ja genug meditieren und meinen inneren Frieden finden und manifestiere dann vielleicht auch so meine Realität, weil dann Quantenverschränkung, whatever. Also ich habe mich mit allem Möglichen irgendwie beschäftigt. So.
Aber eigentlich in einer riesen Sackgasse, oder? Das beschreibst du selber. Es ist dir mega schlecht gegangen.
Genau, ja.
Was hat der Wandel, ich habe keine Ahnung, wie ist es gekommen, dass du heute da bist und so gut aussiehst und fit bist und dein Leben anpackst?
Den Part habe ich dir noch verschwiegen.
Genau, ich habe keine Ahnung.
Jetzt droppe ich es mal. Nein, es war so, dass ich zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht warum, aber ich hatte selbst, als ich auf meinen Reisen war, hatte ich auf meinem ganz alten iPhone, hatte ich irgendwie Jesus als Hintergrundbild. Und Jesus war für mich immer schon irgendwie so, ich konnte mich immer mit dem irgendwie identifizieren. So. Der Dude hat es einfach nur gut mit uns gemeint. Irgendwie. Der hat jedem nur was Gutes getan, irgendwie hat Löt geheilt irgendwie und so weiter. Ich kenne das so Klee aus der Kindheit, weil meine Mom hat eigentlich einen katholischen Background. Also meine Familie, so alle polnischen Familien irgendwie einen katholischen Background. Und dann haben wir schon noch abends mal Klee gebetet. So, ich bin klein, mein Herz ist rein, so niemand drin wohnen als Jesus allein. Und ich würde behaupten, das Gebet hatte sogar Auswirkungen bis zum damaligen Zeitpunkt. Und habe dann einfach, auch selbst auf Social Media habe ich dann einfach angefangen, irgendwie so, habe so Memes geteilt, sage ich jetzt mal, wo Jesus so spielt Basketball, macht so ein Dunking und dann der Teufel liegt auf dem Boden, wurde so voll ausgedribbelt irgendwie von Jesus. Dann weiß ich noch, dass ich, ja, das auf Social Media einfach geteilt habe und ich hatte eine Freundin von damals, Ann-Kathrin heißt sie, die hat mir einfach über Instagram geschrieben. Die war damals meine Nachhilfelehrerin in Englisch. Sie hat so ihr Matura gemacht und ich war dann in, keine Ahnung, 6., 7. Klasse oder so, mega schlecht in Englisch. Und dann hat sie mir einfach Nachhilfe gegeben, weil sie eine gute Freundin von unserer Familie einfach ist. Und dann hat sie mich angeschrieben, hat gesagt, ey, bist du der Mike von damals eigentlich so, gell? Also ich war ja voll dünn irgendwie so, ich sah ganz anders aus irgendwie auch. Und dann habe ich gesagt, ja, genau, ich bin der Mike von damals und so. Und dann hat sie gesagt, ja, so den Jesus, den du hier und so vorstellst, oder den du halt einfach postest, so, das ist nicht der Jesus, den es in der Bibel gibt. So, ne? Und dann dachte ich schon noch so, vielleicht mein Background, ich war 10 Jahre Mästi in der katholischen Kirche. Meine Mom fand es immer super. Für mich war das so, ja, keine Ahnung, ich habe mich irgendwann im Kindesalter drauf eingelassen, weil ich dachte, das wäre so ein Ritterclub und man kämpft da mit Schwertern und so weiter.
Sieht ja eigentlich so aus, ja.
Ja, und, aber irgendwie war das gar nicht so. Und, aber ich habe die Gemeinschaft mega gefeiert, es war mega, mega tolle Lüd. Mhm. Jedenfalls dachte ich mir, ey, diese Kirchentante muss mir gar nichts erzählen. So. Ich dachte, ich habe die Weisheit mit Löffeln gegessen und die muss mir jetzt nicht irgendwas von Kirche und was auch immer erzählen. Aber sie hat es eigentlich noch ganz gut gemacht, so, weil aber die Tatsache, dass sie eigentlich wie schon noch klarere Antworten einfach hatte als ich, weil ich habe so gemerkt, alles, was ich mir herhole, habe ich mir wie in so einem Baukasten selbst zusammengestellt und ihre Antworten waren relativ fundiert eigentlich so, weil sie einfach alles aus der Bibel abgeleitet hat so. Das hat mich schon noch zum Nachdenken angeregt und sie hat es ganz cool gemacht. Sie hat einfach auch gesagt, ey, komm, kann ich für dich beten. Hat mir den Glauben eigentlich relativ...
Also ihr habt euch dann getroffen? Das schon?
Nein, sie hat immer angelütet.
Okay.
So, ja, mit einer Zeitverschiebung. Sie hat mich aus Amerika angerufen. Mhm. Ich war dann in Deutschland und zu dem Zeitpunkt war ich auch nicht mehr... Also ich habe auch meine ganze, in Anführungszeichen, Selbstständigkeit dann aufgegeben. Also ich habe es nicht mehr gewissenhaft... Ich hatte keine Gewissenhaftigkeit mehr, mein Business weiterzumachen, irgendwie Leute zu coachen oder so. Saß dann eigentlich zu Hause und habe nichts gemacht, so bei meinen Eltern. Mir ging es einfach nur richtig schlecht und hatte die Zeit. Ja, und dann hat sie mir einfach immer wieder einfach von Gott erzählt, ja, von Jesus. Dass er mich heilen könnte, dass er gut ist, dass er uns liebt, dass es auch eine Ewigkeit gibt, dass es nicht nur, man schwirrt als Materie im Nichts herum, sondern es gibt den Himmel, es gibt eine Ewigkeit, genau.
Was ist denn der springende Punkt gewesen, dass du das angefangen hast, glauben?
Bei mir war das so, dass ich habe noch von meiner Mom aus der katholischen Kirche habe ich so ein kleines Foto, was so, weiß ich nicht, DIN A6 oder sowas Großes, mega klein, so ein kleiner Rahmen mit Jesus drauf. Ist ein sehr berühmtes Foto, wo Jesus mit einer erhobenen Hand steht, dann kommen so 3 Strahlen, irgendwie Friede, Freude, Hoffnung oder sowas raus und unten steht drunter, Jesus, ich vertraue dir. Und das stand irgendwie in meinem Zimmer oder auf dem Regal bei mir und dann habe ich schon noch zu dem Zeitpunkt, ich war so lost eigentlich, weil eben so dieses Muster von, ich habe jetzt den Heiligen Gral gefunden, ich habe so mega Hype, ich habe jetzt genau den Arzt oder den Doktor oder das Protokoll oder die Institution oder das Buch oder die Theorie gefunden, die mir jetzt weiterhilft oder die Ernährungsform und jedes Mal hat es nicht funktioniert und das war, glaube ich, so, schon noch so der letzte Ruf eigentlich, so ey Gott, wenn es dich gibt, Jesus, wenn es dich gibt und ich irgendwas falsch gemacht habe, so, dann tut es mir leid, so sorry. So, dann, ja, so. Weil ich habe auch zu dem Zeitpunkt, weil es ging mir auch emotional, psychisch nicht so gut, habe ich mega viel Schuldgefühle einfach auf mir gehabt. Das war mega präsent. Also ich hatte ein extrem großes Schuldgefühl oder Schuldbewusstsein eigentlich. Habe gemerkt, irgendwie, wenn es den Gott gibt und er eine gewisse Regel aufgestellt hat, dann habe ich komplett versagt eigentlich, so im ganzen Regelkatalog. Ja, und dann habe ich einfach gesagt, ey Jesus, wenn es dich gibt, dann musst du irgendwas machen. So, ich probiere alles aus und keine Ahnung. Und es tut mir leid, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. So. Und das Krasse war, dann habe ich ein unfassbares, ja, einfach so Träume gehabt. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch mit luziden Träumen auseinandergesetzt, mit Astralreisen, mit außerkörperlichen Erfahrungen, mit was auch immer. Und habe dann einfach Träume gehabt, wo ich so das Gefühl hatte, Jesus ist mir einfach darin begegnet. So, weil das, was ich gebetet habe, dieses es tut mir leid, Jesus, das Vergebungsgebet sozusagen, die Umkehr eigentlich im christlichen Glauben, wo man sagt, ich gehe nicht mehr auf meinem Weg, sondern ich gehe auf deinem Weg, Jesus. Das hat dann irgendwie so innerlich stattgefunden und die Träume waren eigentlich so, ich habe einen Traum gehabt, der war wie in zwei Teile aufgeteilt, aber der erste Teil war genau wie der zweite Teil, aber der erste Teil war wie so schwarz-weiß. Und alle Leute, die ich da begegnet habe im Traum, die haben mir einfach nur vorgeworfen, ey, du hast das falsch gemacht und hier, und alle waren total abweisend und so weiter. Und ich habe denselben Traum mit denselben Situationen, mit denselben Menschen nochmal geträumt, aber in Farbe, diesmal nicht nur in schwarz-weiß. Und dann habe ich so, das Feedback der Menschen war eigentlich nur so, ey, komm, es ist nicht so schlimm, so jeder macht Fehler und so weiter, wir haben dir vergeben und so. Und dann bin ich erstmal so, der erste Part war wie so ein Albtraum, der zweite war wie so mega Frieden irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, so, dass Jesus mir wie, also das, was ich gebetet habe, hat sich eins zu eins auch irgendwie meinen Träumen wieder gezeigt. Und das waren schon noch so, wo ich dann gemerkt habe, okay, irgendwas ist jetzt passiert so.
Genau, also du hast so wie den Jesus angefangen zu erleben. Du sagst ja auch, er ist der Grund, dass du dich 180 Grad geändert hast. Also ja. da ist vieles passiert.
Also was bei mir, also was richtig reingeschallert hat, sagt man so schön auf Deutsch, war einfach so, dass ich hatte jetzt das erste Mal irgendwie einen Zugang zu Jesus und auch ein mega Interessensfeld, weil bei mir war es immer, wenn ich mich mit irgendwas beschäftigt habe, dann radikal. Und jetzt war immer das Thema Jesus und Glaube irgendwie im Vordergrund und habe dann einfach auch angefangen, YouTube-Videos darüber zu schauen, auch vor allen Dingen auch nach Stories zu suchen, wo Menschen genau mit dem Gesundheitsmuster, was ich halt hatte, irgendwie wieder gesund wurden. Und dann habe ich so ähnliche Stories gefunden, immer wieder. Dann sind mir auch Leute begegnet, wie so Bibelteacher, Derek Prince und so weiter. Und ich bin so ein typischer Corona-Christ, sage ich mal. Ich bin so in der Corona-Zeit, alle Lockdown, alle Gemeinden zugewiesen und so weiter. Und dann habe ich mich einfach übers Internet irgendwie angefangen, schlau zu machen. Und dann waren halt so Themen wie so Spiritual Warfare, so eine Sache. Flüche kamen dann irgendwie auf. Einfach so viele Themen, für die ich vorher noch gar keinen Blickwinkel irgendwie hatte. Und dann weiß ich noch ganz genau, war ich in meinem Zimmer irgendwie gefühlt, jetzt weiß ich, zwei Tage bekehrt und habe angefangen, alle Flüche im Namen von Jesus Christus zu brechen. Irgendwie, da wurde so ein Video angeleitet, wie man das machen kann, wie man Flüche über sein Leben brechen kann.
Wow, das ist dann mega spooky. Also was heißt das? Ja gut, da machen wir jetzt wieder ein riesen Ding auf. Also das heißt, du hast dich wie auch so ein bisschen mit diesen geistlichen Sachen angefangen beschäftigt. Ja. Und hat das dann noch eine, also dir ist ja plötzlich noch gesundheitlich besser gegangen. Wie ist denn das gekommen?
Ja, also mir ging es dann peu à peu besser, was ich verstanden habe, dass mein Mindset und meine Identität eigentlich auch ein Kernpunkt sind, was im christlichen Glaube durch die Bekehrung auch verändert werden muss eigentlich. Denn ich habe gedacht wie ein Kranker, ich habe mich gefühlt wie ein Kranker, ich habe gelebt wie ein Kranker, ich habe eigentlich gehandelt wie ein kranker Mensch und meine Identität war krank, so kann man es nicht anders sagen. Was ich gemerkt habe, dass in der Bibel wird gesagt, so erneuere deine Gedanken eigentlich. Und das ist auch so ein Schrägstrich Spiritual Warfare. Fang an nicht, also weil ich habe so, okay, wenn ich das esse, dann geht's mir schlecht. Wenn ich das mache, dann geht's mir schlecht. Wenn ich mich zu sehr anstrenge, dann habe ich wieder die Theorie gehabt, dass es mein Körper das und das mit meinem Körper macht und dann geht's mir schlecht. Und dann habe ich gemerkt, ich bin eigentlich in so einer unfassbaren Verstrickung drin, rein mental gesehen, aber auch dann auch körperlich gesehen, dass ich überhaupt erst mal mein komplettes Mindset verändern musste auf biblischer Ebene. So. Und das war dann auch, wo dann einfach die Wunder angefangen haben zu passieren. Ich würde behaupten, dass Flüche, wenn ich das jetzt so kurz anreiße, einfach sind, wo einfach eben diese Verstrickung stattfindet, wo man einfach sehr in Ängsten gefangen ist, wo man in so negativen Mustern einfach gefangen ist, sage ich jetzt mal. Und Jesus sagt uns oder gibt uns ja auch die Autorität, das zu brechen in seinem Namen. Und dann aber auch diesen Weg zu gehen, sein Mindset oder seine Gedankenwelt zu verändern. Und das war ein Riesenprozess, weil ich eigentlich so wirklich so komplett, so tiefer konntest du eigentlich nicht drinstecken. So. Hin zu jetzt, ich habe einen unfassbaren Kämpfergeist dadurch bekommen. durch Christus und habe gemerkt, dass ich dann einfach auch verstanden habe, okay, durch Jesus habe ich ewiges Leben. Und dann war für mich auch so, okay, dann esse ich jetzt mal Sachen, wo ich vorher das Gefühl habe, ich würde jetzt sterben. Esse ich jetzt einfach mal, weil ich weiß ja, selbst wenn ich sterben würde, wäre ich ja bei Jesus so. Das war so meine Ausrede quasi.
Oder auch wieder den neuen Sinn. Lebenssinn. Oder du hast ja gesagt, das macht ja mega viel aus,
ja,
oder?
Genau.
Und dann?
Und dann habe ich es gegessen und dann waren die Symptome wesentlich geringer. Also ich würde schon noch behaupten, ich habe schon noch Turbulenzen auf dem Weg gehabt, habe so gemerkt, mein Körper gibt mir schon noch ein Feedback. Aber es war um 70-80% besser, sage ich mal so. Und da habe ich gemerkt, ja, irgendwie es funktioniert. Dann habe ich auch Leute gefunden online, die eine ähnliche Story hatten im amerikanischen Sprachraum. Und dann habe ich mich einfach angefangen, wieder Step by Step normal zu ernähren. Und damit kam dann einfach auch die Heilung mit einher. Also, weil ich war an dem Punkt, wo ich gar keinen Bock mehr hatte, nur Gurken, Tomate, Salat, was auch immer zu essen. Mhm. Sondern für mich war schon immer, ich will einfach normal essen und gesund sein. Das war so der größte Wunsch, den ich zu dem Zeitpunkt hatte. Mhm. Normal zu essen und einfach gesund zu sein.
Also das heißt, du hast wie mit deinen Gedanken, also das, was du wie neu über dich gedacht hast, in dem, was du in dem Glauben, also in dem biblischen Glauben an den Jesus, hast du wie Neues über dich gelernt, wer du bist und hast das angefangen zu glauben und umsetzen. Mhm. Und durch das, das klingt schon doch krass. Also hast du das Gefühl, hat sich Veränderung in deinem Körper gezeigt?
Ja, also ich meine, die Bibel ermutigt uns ja auch vor dem Essen zu beten. Und ich würde behaupten, wenn man das Essen segnet und betet, dann muss man keine Angst darin haben, dass jetzt die Makro- oder Mikronährstoffe dich jetzt gegen dich jetzt ausspielen, sondern es liegt einfach dann in Gottes Hand. Also du gibst quasi das, was du isst, einfach in Gottes Hand. Und du dankst ihm einfach dafür, weil zumindest wenn ich jetzt im Nachhinein so aus meinem Bibelstudium über Ernährung halt sehe, ich sehe keinerlei Ernährungsdoktrine im Neuen Testament, sondern ich sehe einfach dieses, ey, sei dankbar für das, was du zu essen hast und vertraue einfach Gott, dass er es segnet und dass es das Beste für deinen Körper ist, was du gerade zu dir nehmen kannst. Ja. Natürlich, was die Bibel sagt, wie viel wir essen sollen, klar, wenn man sich extrem überisst und nur unfassbar viele Mengen isst, schwierig, aber solange man einfach mit dem Glauben und dem Vertrauen einfach dran geht, ey Gott, danke für das Essen, das macht unfassbar viel aus. Ja.
Du bist gesund geworden, so?
Ja,
genau. Dir geht es heute einfach gut?
Ja, ich bin leistungsfähig, ich bin fit, ich bin gesünder als je zuvor, würde ich sogar behaupten. Und ihr habt das einfach Jesus zu verdanken. Ja.
Es ist so eine beeindruckende Geschichte, Mike. Auch, weißt du, ziemlich crazy, so zum Zuhören. Es ist deine Geschichte und es ist so cool und schön, dich so gesund und glücklich vor mir zu haben, wirklich, Mike. Ich habe eine Rubrik, die heisst «Gott und du» und ich hätte einfach gerne kurz und knackig ein paar Antworten von dir. Ja. Weißt du, im Alltag, wie erlebst du Gott in deinem Alltag?
Ich würde sagen, das ist ein stetiger Lernprozess. Ich glaube, für uns westliche Welt, wir sind sehr verkopft. Ich glaube, das ist manchmal so ein Hindernis für uns, aber ich glaube, so wie ich Gott erlebe, ist einfach Intimität mit ihm zu haben, im Sinne von, ich nehme mir, wenn ich es ganz konkret sage, einfach ein Zeitfenster, wo ich weiß, niemand stört mich, mein Handy ist aus und komme einfach so, wie ich bin, zu ihm. Also ganz authentisch, ganz so, wie ich einfach bin, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht und und habe einfach Gemeinschaft mit ihm und daraus resultiert dann auch, ich habe ein Interesse daran, in der Bibel zu lesen, habe ein Interesse daran, ihn näher kennenzulernen, habe ein Interesse daran, auch weiterhin zu lernen, was spricht Gott eigentlich über mein Leben aus. Das ist so meine Begegnung mit Gott. Ja.
Hast du Fragen an Gott?
Fragen an Gott? Ich glaube, ich bin jemand, der sich sehr politisch, interessiert ist im Allgemeinen mit geopolitischen Geschichten und so weiter. Und ich glaube, meine Frage ist eher so auf dieser Ebene. Ich glaube jetzt nicht so für den Alltag. Aber wenn ich Gott fragen würde, was er eigentlich noch so für Pläne hat mit dieser Welt aktuell, in dem, wo ja viele Menschen auch meinen, oh, immer mehr Krieg, immer mehr hier und da und jenes, ist das etwas, womit wir uns zufrieden geben müssen? Oder ist es etwas, wo wir auch aktiv als Christen ein Mandat haben und eine Verantwortung in dieser Welt, dagegen zu wirken? Das ist so meine Frage an Gott, einfach daran Weisheit zu haben. Ja.
Was gibt dir denn Hoffnung für die Welt?
Hoffnung für die Welt? Ich glaube, das sind Menschen, die ganz nah an Gottes Herz sind. Also die quasi immer weniger sich in den Vordergrund stellen, sondern immer mehr Christus in ihnen. Weil das ist die einzige Hoffnung für diese Welt eigentlich so, ja.
Hey, danke vielmals, Mike, für dein Erzählen. Danke für deine Ehrlichkeit, dass du uns mitgenommen hast in deine Höchst und Tiefs. Mega beeindruckend, was du erlebt hast. Danke vielmals.
Ja, danke, dass ich da sein konnte.
Im Vis-à-vis erzählen die Menschen ihre Geschichte so, wie sie sie erlebt haben. Mike Bischoff, seine Geschichte ist krass. Krass sein Aufstieg, sein Erfolg, aber auch seine Krise und sein Erlebnis mit Gott. Wir möchten gerne anfügen, dass es klar Unverträglichkeiten, Allergien gibt bei der Ernährung. Und wenn ihr da etwas möchtet ändern möchtet, dass ihr das zusammen mit Fachpersonen anschaut. Danke, dass ihr zugelassen habt und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mein Name ist Ruth Stutz.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.